ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Da war ich so 25, bin ich ganz zufällig auf einen Artikel über die Klitoris gestoßen. Und das war eher so, dass ich dachte, ach ja, klingt ganz interessant, schadet ja nie, sowas zu lesen. Und dann war ich sehr überrascht, weil ich in diesem Artikel das erste Mal die komplette Anatomie der Klitoris abgebildet gesehen habe.
Luisa Lorenz ist Kulturwissenschaftlerin.
Ich habe auch gemerkt, wie mich sofort so eine Scham ergriffen hat, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich bin bestimmt die einzige Person, die das nicht weiß. Wie peinlich, alle anderen wissen das mit Sicherheit. Und dann habe ich aber sehr schnell herausgefunden, okay, alle anderen wissen das auch nicht.
Luisa Lorenz fängt an zu forschen. Für ihr Buch Klit, die aufregende Geschichte der Klitoris, trägt sie ihre Recherchen zusammen. Außerdem gibt sie Workshops zur Anatomie und Geschichte der Klitoris.
Hallo, herzlich willkommen. Sucht euch ein gemütliches Plätzchen.
So auch an einem Herbsttag in München.
Ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal rein mit dem kleinen Quiz. Vielleicht macht ihr es einfach so in den Gruppen, in denen ihr jetzt seid, ihr zu dritt und ihr zu viert oder auch so zu zweit jeweils, falls es nicht so gut geht, über die Bank hinweg zu sprechen und ihr da hinten.
Wie groß ist die Klitoris?
Okay, halber Zentimeter, Zentimeter, 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter?
Halber, 1.
Das ist auf jeden Fall größer, als man denkt.
Ich dachte, das ist 5 bis 7.
Hört sich gut an.
Aber 7 ist nicht dabei.
Dann gehen wir mal auf die 5.
Wie ist das Größenverhältnis zwischen Klitoris und Penis? 1 zu 10, 3 zu 7, 2 zu 1 oder 4 zu 5?
Zwei Drittel der Menschen glauben, die Klitoris sei nur die kleine Spitze oberhalb der Vulvalippen, schreibt Professor Mandy Mangler, Chefärztin für Gynäkologie, in ihrem Buch Don't Miss the Clitoris. Auch unter medizinischem Personal fehle Wissen, weswegen der Bereich der Klitoris bei jeder 5. bis 6. Geburt verletzt werde. Es gäbe einen Klitoris-Analphabetismus. Den beobachtet auch Luisa Lorenz.
Die Klitoris hat ja so einen äußeren Teil, die Klitorisperle, so ein kleiner Knubbel. Das ist eben auch das, was die meisten als Klitoris kennen. Das ist ja kein völlig unbekannter Begriff. So. Auch ich habe die Klitoris eben für das gehalten. Aber was ich gar nicht wusste und noch nie vorher gehört hatte, ist, dass die Klitoris eben im Inneren des Körpers auch noch weitergeht. In ihrer Gesamtgröße eigentlich genauso groß ist wie der Penis, nur man eben das meiste davon nicht sieht.
In ihren Workshops und ihrem Buch klärt sie auf. Im Schnitt ist die Klitoris 9 cm groß. Wir sehen von außen nur die Spitze des Eisbergs, innen geht sie weiter. Je 2 lange Beine umschließen links und rechts den Vaginalkanal. Wie der Penis schwillt die Klitoris bei Erregung an und sie besteht aus den gleichen Schwellkörperarten wie der Penis. Die beiden Hauptunterschiede? Durch den Penis verläuft die Harnröhre, und er liegt mehrheitlich außerhalb des Unterleibs. Seine Sichtbarkeit mag erklären, warum die meisten von uns einen Penis zeichnen können, aber keine Klitoris. Allerdings ist auch das Innere unseres Ohrs verdeckt. Und trotzdem kennen wir aus der Schule noch Hammer, Amboss und Steigbügel. Wie konnten wir über Jahrhunderte ein fast 10 cm großes Organ ignorieren? Mithu Sanyal hat die Kulturgeschichte der Vulva erforscht. Die ist wichtig, um die Geschichte der Klitoris zu verstehen, die erst viel später in Abbildungen und Diskursen aufkommt. Und die Vulva, so Sanyal, wurde über sehr lange Zeit verehrt, zum Beispiel als Yoni im Hinduismus.
Der Ort der kreativen Schöpfung, ne? Also wo die ganz häufig die Welt wurde geboren aus irgendwie diesem Genital, aus dieser Einheit dieses Genitals. Es gibt in unterschiedlichsten Religionen, also zum Beispiel im Hinduismus gibt es ja auch die Yoni-Verehrung, wo gerade das weibliche Ejakulat eine der potentesten Säfte ist. Das heißt, es gibt halt in diesen alten Vorstellungen gibt es halt die Allmacht, also dass das Zeigen der Vulva die Welt retten kann und so weiter.
Mithu Sanyal beschreibt in ihrem Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts, dass vor allem das Christentum dieses Bild der Vulva veränderte. Es geht von zwei aufeinander bezogenen Geschlechtern aus, von denen eines höherrangig sei. Diese Erzählung verfängt auch deshalb so gut, weil sie an Bilder anknüpfen kann, die schon seit der Antike herumschwirren. So schrieb Aristoteles nicht der Vulva Schöpfungskraft zu, sondern dem Penis.
Aristoteles hatte so die Idee des inneren Feuers, also der männliche Embryo hat das innere Feuer, das phallische Feuer, der ist heiß und deshalb ist er in der Lage, seine Genitalien nach außen zu drücken, während der weibliche Embryo, der ist frigide, also da kommt auch diese Vorstellung her, irgendwie, wenn du keine Lust auf Sex hast, bist du frigide. Und deshalb war dann auch die Überlegung, ist eine Frau dann überhaupt ein vollständiger Mensch, wenn die nicht mal das tolle irgendwie phallische Feuer hat? Und mit dem phallischen Feuer ist halt auch die gesamte andere kreative Kraft gemeint gewesen. Ohne kann man halt keine großen Werke der Weltliteratur schaffen, Werke der großen Malerei schaffen, du brauchst dafür deinen Penis.
Das Christentum bündelt also schon vorhandene Geschichten über unsere Genitalien zu einer ziemlich erfolgreichen Großerzählung. Diese sieht für Menschen mit Penis mehr Macht vor und lädt die Geschlechtsteile enorm auf. Dabei werden zunächst alle Genitalien, Penis wie Vulva, in dieser Lehre nicht verehrt, sondern tabuisiert.
Die Kirche hat ja für alle Geschlechtsteile einfach nur die schamhaften Teile als Wort verwendet, als pudendum, das lateinische Wort für Scham, schamhaften Teile. Und da fiel dann alles drunter, inklusive Penis. Also bei Augustinus war es tatsächlich noch so, also für diese ganze Schule, das sind alles schamhafte Teile, das ist alles Scham.
Die Vulva allerdings wird im Christentum zunehmend dämonisiert. Frauen sollen hohen Ämtern fernbleiben. Von ihrer zentralen Rolle für die Menschheit ist nicht die Rede. Stattdessen lädt die christliche Lehre auch ihre Genitalien negativ auf.
Der Gedanke der Reproduktion, also dass die Fähigkeit, Leben zu schaffen, ist ja etwas, was dem männlich imaginierten Gott zugeschrieben wurde. Also Gott erschafft die Menschen. Und deshalb war es halt so ein bisschen ein theologisches Problem, dass irgendwie, wenn man sich so umgeguckt hat, in der Regel die Frauen die Kinder zur Welt gebracht haben. Und dann gab es große theologische Auseinandersetzungen im 5. Jahrhundert. Was machen mit den Genitalien der Frauen, wenn die Frauen in den Himmel kommen? Also können die ihre Genitalien mitnehmen? Und dann hatten die wirklich so Überlegungen wie, nee, Frauen kommen sowieso direkt in die Hölle. Oder irgendwie, Frauen müssen ihre Genitalien an der Himmelspforte abgeben, damit die im Himmel, im Paradies dann irgendwie der Fähigkeit von Gott Vater Leben zu schaffen, keine Konkurrenz machen.
War die Vulva also zunächst verehrt, weil sie Freude bereitet und Leben hervorbringt, galt sie nun als entweder irrelevant oder Inbegriff des Bösen. Und das wird Folgen haben für das Bild der Klitoris. Die Klitorisperle hatte schon Hippokrates im 4. Jahrhundert vor Christus bezeichnet, und zwar als Columnella. Um 1000 nach Christus erwähnen weitere lateinische und arabische Texte sie, und 1615 wird sie im Werk Microcosmographia erstmals als Klitoris benannt. In ihrer Ganzheit stellt allerdings erst der niederländische Anatom Reinier de Graaf sie 1672 dar. Mit Klitorisperle, Vorhaut, Schaft und Schenkeln.
Wenn ich mir Medizinbücher aus dem 17. Jahrhundert angucke, wo über Geschlechtsverkehr gesprochen wird, wo über die Klitoris geschrieben wird und über die Vagina, dann finde ich, dass die Vagina den Penis umarmt, dass sie ihn einsaugt, dass sie ihn empfängt. Also das sind alles total Worte, die total viel Aktivität auch enthalten.
Frauen wird damals eine höhere Libido zugesprochen.
Das darf man jetzt nicht missverstehen als so ein emanzipatorisches Narrativ, sondern ganz im Gegenteil. Diese Vorstellung wurde verwendet, um zu rechtfertigen, warum denn gerade Frauen in ihrer Sexualität mehr kontrolliert und reglementiert werden müssen als Männer, nämlich weil sie sowieso schon zügelloser sind.
Eine relativ tragische Anekdote ist halt tatsächlich, dass für mein Vulva-Buch ja auch so Dokumente von, also Prozessakten von Hexenprozessen gelesen. Und die müssen ja immer nach dem körperlichen Zeichen des Teufels suchen. Und dass sie dann bei einer dieser Frauen den ganzen Körper untersucht haben, nichts gefunden. Dann haben sie die Klitoris gefunden. 8 oder 9 Zeugen haben noch nie sowas gesehen, verheiratete Männer, ne? Hat noch nie sowas gesehen, eindeutiges Zeichen, die ist mit dem Teufel im Bunde und sie wurde dann auch schuldig gesprochen.
Frauen seien sexuell zügellos und zu bändigen. An diesem Narrativ beteiligt sich etwa auch der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert. Sein Ideal?
Der eine muss aktiv und stark sein, der andere passiv und schwach.
Doch dieses Bild von weiblicher Lust sollte sich ändern.
Diese Vorstellung, dass Frauen weniger Lust auf Sex haben als Männer, die besteht eigentlich erst so seit dem 18., 19. Jahrhundert. Was daran so spannend ist, ist, dass das ja eine Vorstellung ist von Sexualität, die sich innerhalb von ein paar Jahrzehnten oder 100 Jahren um 180 Grad dreht. Und dann ist es auf einmal genau umgekehrt.
Die Frau gilt nun eher als von Natur aus keusch und passiv. Aber nicht jede Frau, sondern die weiße Frau.
Also es gab die Vorstellung davon, dass es in der Urzeit der Menschheit irgendwie die Urhorde, die halt die ganze Zeit wild Sexualität miteinander hatte, wie die Tiere, dass halt die Genitalien, auch die weiblichen Genitalien einfach groß und potent und alles Mögliche waren und dass sie sich im Zivilisationsprozess zurückgebildet haben und kleiner geworden sind. Auch vor allem die inneren irgendwie Labien, aber nur bei den weißen Frauen und dass sich damit gleichzeitig auch die sexuelle Lust zurückgebildet hätte. Das heißt, die begehrenswerteste, die perfekteste, auch die schönste Frau ist die weiße Frau, die selber keine Lust hat.
Die Körper nicht weißer Frauen werden um 1800 sogar öffentlich ausgestellt, wie Saki Bartmann aus der Ethnie der Khoikhoi, die heute hauptsächlich in Namibia und Südafrika leben.
Also hauptsächlich ihre Vulva und ihr Po, damit die Leute irgendwie sehen können, guck mal, so war es damals.
Nachdem Bartmann früh stirbt, interessiert sich der Naturforscher Georges Cuvier vor allem für ihre Genitalien.
Und dann hat er die ja auch sofort seziert und irgendwie ihre Vulva in Spiritus eingelegt. Seitenweise über die Vulva geschrieben, so eine Viertelseite über ihr Gehirn.
Die schwarze Frau gilt als Gegenstück zum Ideal der weißen Frau. Und die ist tendenziell frigide. Dass Frauen weniger Lust haben, das verbreitet, so Mithu Sanyal, vor allem eine Disziplin, die Medizin.
Die ersten Universitäten, die ersten auch medizinischen Universitäten, waren ja alles auch religiöse Fakultäten. Also da kommt ja unsere ganze Wissenschaft her. Die beginnenden Sexualwissenschaften des 19. Jahrhunderts, die haben halt gesagt, ja, der Sexualtrieb im Mann ist aktiv und die Frau hat halt keinen. Das ist halt so. Und wenn sie einen hat, dann ist das irgendwie pathologisch, dann ist das krankhaft.
Auch diese Sichtweise geht zulasten von Frauen. War eine Frau sexuell aktiv, womöglich mit sich allein, griff die Medizin oft brutal ein. Mit Genitalverstümmelung und Beschneidung. Unter dem fachlich klingenden Wort Klitoridektomie.
E-Masturbation galt als gefährlich, auch bei Männern irgendwie absolut. Aber bei Frauen ist dann tatsächlich sehr, sehr stark medizinisch dagegen vorgegangen worden. Die letzte Klitoridektomie in Europa ist ja in den 1940er Jahren, also auch noch nicht so lange her, vorgenommen worden, auch wegen Masturbation. Und irgendwie, also die haben ja alles möglich, die haben auch direkt die Gebärmutter bei sowas mal rausgenommen. Ne? Also erstmal irgendwie weg damit, erstmal rausschneiden. Und irgendwie egal, was die Folgen davon sind übrigens. Aber der Gedanke, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie Frauen sich nicht selber anfassen, dass diese Klitoris auch zu ansonsten deviantem Verhalten führt. Also ne, Frauen, die zu viel masturbieren, die sind auch ansonsten auffällig und werden bestimmt auch, keine Ahnung, kriminell und streiten sich häufiger und sind keine guten Ehefrauen und so weiter. Also das, da gab es halt irgendwie sozusagen wissenschaftlich-medizinische Verbindungen, die man da irgendwie hergestellt hat. Natürlich waren die nicht de facto wissenschaftlich, aber man hat es als wissenschaftlich angesehen.
Auch andere Wissenschaften und ihre Säulenheiligen beteiligen sich an Erzählungen über Vulva und Klitoris.
Und den Höhepunkt hat es dann natürlich wirklich so im Anfang des 20. Jahrhunderts, also mit so Leuten wie Freud, die gesagt haben, was ist irgendwie eine Frau? Man nehme einen Menschen, also einen Mann, schneide den Penis ab und dann hat man irgendwie eine Frau. Also die Vulva ist die Abwesenheit, das Loch, die Frau als die Kastrierte. Und das ist ja faszinierend, also nicht zu sagen, irgendwie ist ein anderes Genital, sondern einfach zu sagen, ist einfach nicht da. Das gibt's einfach nicht, das Genital, das Fehlen eines Genitals.
Ohne Studien stellt der Wiener Psychologe Sigmund Freud die Behauptung auf, dass die Erregbarkeit von Frauen sich mit dem Erwachsenwerden auf die Vagina verschiebt und alles andere eine Störung ist. Zur normalen Geschlechtsentwicklung der Frau gehöre, seiner Auffassung nach, ihre sexuell passive Rolle zu akzeptieren. Dem klitoralen Orgasmus stellt er einen normalen Orgasmus gegenüber, den 1917 zwei deutsche Psychoanalytiker erstmals vaginalen Orgasmus nennen. Die Rede vom vaginalen Orgasmus kommt einigen Menschen mit Penis gelegen, weil sie vaginalen Sex nahelegt. Und sie kommt einigen politischen Akteuren gelegen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bevölkerungswachstum wollen. Bis in die 1970er Jahre bleibt die Klitoris im Diskurs verborgen.
Die Klitoris ist tatsächlich eine Errungenschaft der weiblichen Frauengesundheitsbewegung. Also die halt auch mit diesen ganzen Selbstuntersuchungen, also die sie überhaupt erstmal anatomisch dargestellt haben, anatomisch richtig dargestellt haben, die sie dann auch gefeiert haben. Dann natürlich auch diese ganze queere Bewegung, die ganze künstlerische Bewegung.
Die Frauengesundheitsbewegung stellt von nun an die Stimulation der Klitoris ins Zentrum der Aufmerksamkeit, um die dominante Vorstellung zu überwinden, der vaginale Orgasmus sei der normale. Gleichzeitig klärt sie über die tatsächliche Größe der Klitoris auf, wie Luisa Lorenz heute.
Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Vagina und Klitoris nicht zwei voneinander abgetrennte Organe sind. Es wird häufig so eine Unterscheidung gemacht zwischen einem in Anführungsstrichen klitoralen Orgasmus durch die Reibung der Klitorisperle außen und einem vaginalen Orgasmus durch die Stimulation der Vagina innen. Es ist aber so, dass die Vagina ja auch mit diesem inneren Teil der Klitoris verbunden ist. Also es macht eigentlich keinen Sinn, da so eine Unterscheidung zu treffen. Vor allem auch nicht, unterschiedliche Orgasmusarten so zu hierarchisieren.
In fast allen deutschen Schulbüchern ist die Klitoris noch 2020 nur als Knubbel oder Tropfen eingezeichnet, was die Klitoris-Eichel darstellen soll. Der 10-mal so große innere Teil des Organs fehlt und Texte beschreiben die Klitoris fälschlicherweise als Perle oder Erbsen groß, während sie den Penis oft ausführlich beschreiben. 2022 erwirkt die Biologielehrerin Sina Krüger, dass die drei großen deutschen Schulbuchverlage die Klitoris in ihrer vollen Größe darstellen. Doch zur Größe der Genitalien, innen wie außen, gibt es bis heute Wissenslücken und Schönheitsideale. 2025 wurden laut der Internationalen Gesellschaft für plastische und ästhetische Chirurgie weltweit 150.000 Operationen an der Vulva vorgenommen. Die plastische Chirurgie verdiene, so Gynäkologin Mandy Mangler, viel Geld mit der Unsicherheit über die Genitalregion, die sich aus einem unrealistischen Bild der Vulva in Medien und Pornos speise. Gesundes Gewebe im Bereich von Vulva und Vagina zu entfernen, berge außerdem die Gefahr, dass Nerven durchtrennt würden und taube Stellen entstünden. Nimmt man religiöse und kulturelle Gründe dazu, sind laut Mangler aktuell allein in Europa rund 700.000 Frauen von den Folgen oft illegaler Genitalbeschneidungen betroffen und weltweit, laut UNICEF, 230 Millionen. Viele leiden dauerhaft unter Infektionen, Blutungen, Schmerzen oder psychischen Problemen. Eine unbekannte Zahl an Betroffenen stirbt unmittelbar durch den Eingriff an Verblutung oder schwerer Infektion. An der Idee, wie eine Klitoris auszusehen und ob eine Frau Lust zu haben habe, leiden und sterben also bis heute Menschen. Es kann somit überlebenswichtig sein, über die Klitoris aufzuklären. Der Blick ins Innere und der Blick zurück zeigen, wir haben die Klitoris verehrt, verteufelt und verharmlost. Zeit, dass wir anfangen, sie zu verstehen. Julia Fritsche über die Kulturgeschichte und Anatomie der Klitoris und warum das Wissen über sie uns glücklicher machen kann. Apropos Glück. Wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, dann empfehlen wir unsere Radio-Wissen-Folge »Glück beginnt im Kopf – Erkenntnisse der Neurobiologie«. Zu finden im Radio-Wissen-Feed von ARD Sounds.
Den Link dazu setzen wir in die Shownotes.